Handelsblatt Crime.
Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Es geht dabei um viel Geld.
1,9 Milliarden Euro in der Unternehmensbilanz.
Jahrelang ist das keinem aufgefallen.
Kriminelle Machenschaft.
Überschuldung. Zur Luftbuchung, zum Machtspiel. Unternehmen und mit der Erotikindustrie.
Das war 1,9 Milliarden Euro fehlen in der Bilanz. Das ist ein Viertel der Bilanz.
Die hat es nie gegeben, diese 1,9 Milliarden.
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann.
In unserer Podcast-Serie schauen wir uns den Fall Wirecard an. Gemeinsam mit Insidern und Experten sprechen wir darüber, wie sich dieser wohl größte Finanzbetrug der Nachkriegszeit entwickeln konnte, aber vor allem, wie er so lange unentdeckt bleiben konnte.
Ja, wie bei vielen Kriminalfällen erklärt sich ja so manches, wenn man nur der Spur des Geldes folgt. Und genau das haben wir heute vor.
Wir schauen uns Standorte, Verdachtsorte und vor allem auch Tatorte an. Wir schauen nach Dubai, nach Moskau, Singapur und die Philippinen.
Und wir sprechen mit Handelsblatt-Korrespondenten vor Ort, mit Experten für Wirtschaftskriminalität und mit einem Shortseller, also einem kritischen Investor, der Wirecard schon seit über 15 Jahren nicht mehr über den Weg traut.
Er meint, mindestens seit 15 Jahren ist ein Teil des Geschäfts von Wirecard schlicht und ergreifend erfunden. Ursache dafür sei, so sagt er es zumindest, dass dies schlicht einfacher sei, als Zahlungen für krumme Geschäfte abzuwickeln, was Wirecard ja mutmaßlich zu Beginn der Firmengeschichte getan hat.
Das ist alles ein Riesenaufwand. Viel einfacher ist es doch, zu sagen, ich habe hier 1 Million Gewinn gemacht in einer Firma, die es gar nicht gibt. Da muss ich nämlich gar nichts machen. Da muss ich nur diese Behauptung aufstellen und dann noch einen Kontoauszug fälschen. Das war einfach für Wirecard wesentlich einfacher.
Gefälschte Kontoauszüge, ja, die haben Wirecard am Ende ja in den Untergang getrieben. Sie spielen in unserer Folge eine große Rolle.
Klar ist, im Fall Wirecard geht es um viel Geld. Aber an dieser Stelle wollen wir auch noch einmal ganz deutlich sagen, es stehen noch sehr viele offene Fragen im Raum. Fragen, die Sie sich vielleicht auch stellen, aber auf die es zurzeit einfach noch keine klaren Antworten gibt. Dieser mutmaßliche Milliardenbetrug ist so verstrickt, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis alle Details geklärt sind. Aber wir versuchen weiter, Licht ins Dunkle zu bringen, Felix.
Genau, Ina. Uns geht's heute ja ums Geld. Und dabei schauen wir uns vor allem zwei Fragen an. Wir fragen, wie genau wurden die 1,9 Milliarden Euro an wohl fiktivem Wirecard-Vermögen erfunden? Und jetzt wird's spekulativer, wer hat dabei am Ende vielleicht selbst reales Geld verdient?
Und wir schauen uns auch noch einen weiteren wichtigen Strang dieser Geschichte an, der vermutlich auch mit der Frage nach dem Geld zusammenhängt.
Nämlich die Verbindung zu den Geheimdiensten.
Auch hier müssen die Ermittlungen natürlich erst noch alle Details offenbaren, aber wichtig scheint diese Spur auf jeden Fall.
Denn hier kommt ein wichtiger Kopf ins Spiel, der flüchtige Asienchef von Wirecard, der Organisationsvorstand Jan Masalek. Er gilt ja als einer der Masterminds hinter dem mutmaßlichen Milliardenbetrug und er hat sich immer wieder damit gebrüstet, dass er die besten Verbindungen zu den verschiedensten Geheimdiensten hält.
Insbesondere in seinem Heimatland Österreich, aber auch in Russland und wohl auch in anderen Ländern.
Das hat er so auch einem Vertrauten geschrieben, die Chatprotokolle, die konnten wir beim Handelsblatt auswerten.
Und da wollen wir jetzt noch einmal reinhören, natürlich nachgesprochen. Auf die Frage, ob ihm bei der Einreise in die Philippinen Quarantäne wegen Corona drohe, antwortete er:
Ich habe mehrere Pässe, wie jeder gut Geheimagent. Aber keine Ahnung, ob einer davon Honorarkonsul ist. Ich lasse schon mal ein Foto von mir dafür retuschieren.
Und seinem Vertrauten schrieb er gönnerhaft:
Du bist herzlich auf einen Drink am Strand eingeladen. Wobei ich da eher jetzt mal ein paar Monate warten würde, bis sich der Wirbel gelegt hat. Den Privatjet können wir uns jetzt auch leisten.
Genau diese Verbindung zu den Geheimdiensten, die könnte Masalek nun auch schützen. Nach Handelsblatt-Informationen hält er sich in Russland auf.
Aber bevor wir nach Russland kommen, fangen wir am Anfang der Geschichte an und schauen zuerst nach Asien.
Denn da waren ja viele Tochtergesellschaften und Partner von Wirecard.
Und die Frage ist, warum Asien? Wir haben den Vorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler gefragt, ob es von Vorteil sein kann, wenn man einen großen Teil seiner Geschäfte weit weg von Deutschland abwickelt. Naja, vielleicht weil die Fahndung in bestimmten Regionen vielleicht schwieriger ist.
Sie verstehen vielleicht, selbst wenn es so wäre, dass ich jetzt hier keine Handlungsanleitung für bestimmte Destinationen der Erde geben würde, wo man sie besonders gut verbrechen begehen kann. Aber natürlich haben wir Regime in bestimmten Erdregionen, die korrupter sind, als wir das hier in Deutschland kennen. Und das, ich will es mal so formulieren, das macht es natürlich entsprechend leichter, wenn man über entsprechende Barmengen verfügt, auch entsprechend unterzutauchen, sich Identitäten zu verschaffen, Unterschlupf zu organisieren, eine neue Identität aufzubauen. Das ist natürlich in solchen Erdstrichen leichter als in gut funktionierenden Rechtsstaaten. Ich glaube, so kann man das sortieren.
Sagt Sebastian Fiedler, Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Klar ist, den Wachstumsmarkt Asien, den hat Wirecard nicht ohne Grund zum wichtigen Konzernstandort gemacht. 2018, da hat der Konzern auch laut den ganz offiziellen Zahlen knapp die Hälfte seines Umsatzes in Asien gemacht. Dieser Umsatz von Wirecard, der ist ja bekanntlich 20 Jahre immer nur gestiegen, und zwar um rund 30% pro Jahr.
Also dieses Wachstum ist für ein normales Unternehmen schon sehr hoch. Und Wirecard ist ja sogar schon immer so stark gewachsen.
Es war ja auch ein ganz besonderes Geschäft nach 2000, das Wirecard da gemacht hat. Anfänglich ja sehr profitabel, wenn es auch nicht immer eine ganz saubere Geschichte war.
Genau, denn Wirecard hatte ja ursprünglich durchaus ein echtes Geschäft und auch ein deutliches Wachstum, wenn auch im Graubereich des Internets.
Genau, nur zur Erinnerung, wir hatten ja schon in früheren Episoden drüber gesprochen. Wirecard ist gestartet als Zahlungsabwickler für Online-Glücksspiel und Pornografie vor allem. Später kamen dann auch große Kunden wie Aldi dazu, wie die österreichische Bahn, aber bei denen da waren die Margen eben gering.
Ja, mit den Graubereichen konnten sie auf jeden Fall deutlich mehr Geld verdienen, aber irgendwann drohten diese Wachstumszahlen nachzulassen.
Genau, denn das Geschäft im Graubereich, das wurde immer schwieriger. Ende der Nullerjahre wurde in den USA Online-Poker illegal. Und das ist dann die Bruchstelle. Ab dann ist Wirecard offenbar auch auf etwas anderes ausgewichen, um weiterhin so wahnsinnig zu wachsen.
Angeblich, so der Verdacht, könnte Wirecard damit angefangen haben, Umsätze zu erfinden. Der Shortseller, also der Leerverkäufer, Analyst und Wirecard-Kritiker Tobias Bosler hat uns erklärt, wie aus einem System zur Verschleierung dunkler, aber nochmal echter Geschäfte vielleicht ein Betrugssystem mit erfundenen Geldern werden konnte.
Es ist ja ein Unterschied, ob man Umsätze mit anrüchigen Geschäften macht oder ob man sie gleich ganz erfindet. Aber lassen wir doch Tobias Bosler erzählen. Er startet mit den Auslandsgesellschaften, die Wirecard schon früh gegründet hat, um darüber dubiose Zahlungen abzuwickeln. Und die Wirecard dann später, so zumindest die Theorie, zu Vehikeln des Betrugs gemacht hat.
Bosler hat damals laut eigener Aussage, das ist wichtig, schon herausgefunden, dass Wirecard illegale Glücksspielzahlungen in legale Zahlungen für Blumenläden oder Handyshops umdeklariert hat, die aber leider gar nicht existiert haben. Ja, und daraus wurde dann offenbar mehr.
Naja, das ist ja viel einfacher. Ja, ob ich jetzt betrüge, ja, indem ich eine Gesellschaft gründe in Frankreich oder in England und dann die Umsätze dort drüber laufen lasse, das ist alles mit einem hohen Aufwand verbunden. Und die Mitarbeiter von Wirecard, die diese Scheinfirmen sind es ja nicht, weil die Firmen haben wirklich existiert, aber die diese Firmen gegründet haben, das waren bis zu 1000, die man da gegründet hat. Da müssen Sie sich mal vorstellen, da brauchen Sie ja auch 1000 Geschäftsführer. Und das ist alles ein Riesenaufwand. Und man hat dann ja auch Geschäftsführer einfach eingesetzt, Menschen, die davon gar nichts wussten. Menschen wie Sie und mich, die einfach dort in diesem Ort, wo die Gesellschaften gegründet wurden, die haben dort gelebt. Man hat also Menschen aus dem Telefonbuch genommen und hat die bei diesen 1000 Firmen als Geschäftsführer eingesetzt. Das ist alles ein Riesenaufwand. Viel einfacher ist es doch, zu sagen, ich habe hier 1 Million Gewinn gemacht in einer Firma, die es gar nicht gibt. Da muss ich nämlich gar nichts machen. Da muss ich nur diese Behauptung aufstellen und dann noch einen Kontoauszug fälschen. Das war einfach für Wirecard wesentlich einfacher.
So sagt es zumindest Tobias Bosler. Wirecard hat also, so die Vermutung, die Strategie gewechselt. Von der Gründung von Auslandsgesellschaften zur Verschleierung von Zahlungen
hin zu mutmaßlich erfundenen Umsätzen bei den Auslandspartnern und dem dazugehörigen fiktiven Vermögen.
An dieser Stelle möchte ich kurz die Systemfrage stellen. Und zwar nochmal dem Experten für Wirtschaftskriminalität Sebastian Fiedler. Ich habe ihn gefragt, ob es durchaus ein Geschäftsmodell sein kann, möglichst viele Beteiligungen im Ausland möglichst geschickt zu verschleiern. Und er hat mir erzählt, dass dies nicht nur ein Steuersparmodell sein kann, sondern eben auch veritable Wirtschaftskriminalität.
Denken Sie alleine an Komponenten der Verrechnungspreise, wenn Konzerne versuchen, Gewinne hin und her zu schieben in steuergünstigere Destinationen, dann ist das natürlich im Wesentlichen legal. Sie haben dann häufig diese Diskussion im Jahresabschlussprüfer mit der Steuer, aber das ist im Wesentlichen legal. Aber ich würde sagen, eben vieles ist nicht legitim. Und ich will das erläutern und begründen. Weil diese Schattenfinanzplätze, an die wir jetzt wahrscheinlich gerade denken, die ziehen unterschiedliche Kunden an. Sie ziehen einerseits die an, die es auf Anonymität angelegt haben und kriminelle Vermögen verschleiern wollen. Und das können entweder tatsächlich Kriminelle, ich ergänze Schwerkriminelle, weil sich das erst lohnt ab einer gewissen Größenordnung, die ziehen sie an. Sie ziehen aber auch die Despoten dieser Erde an. Es ist gar nicht so sehr die Frage, ist das eigene aktuell zu diskutierende Modell jetzt gerade noch erlaubt oder nicht, sondern es ist diese Mischung an Kundenstämmen, die das Ganze so verwerflich machen. Und Sie müssen dazu wissen, dass es organisierte Kriminalität, also die Mafia, von denen einzelne Gruppierungen über 50 Milliarden im Jahr umsetzen, dass es die gar nicht gäbe, wenn es diese Destinationen und die Geldwäsche nicht gäbe. Das ist ein Schlüsselmomentum in all diesen Facetten, die wir gerade nur angerissen haben. Und in Wahrheit eigentlich das dunkelste Kapitel der Kriminalität, das wir überhaupt nur kennen.
Spannend, aber kommen wir nun zurück vom System zum Fall Wirecard. Dort haben am Ende 1,9 Milliarden Euro gefehlt, die bisher nicht mehr gefunden werden konnten. Also Felix, lass uns loslegen. Wie kann man so viel Geld erfinden?
Also Wirecard ist ja nicht das erste Unternehmen, das wahrscheinlich seine Bilanzen aufgebläht hat. Wie geht das normalerweise? Eigentlich recht einfach. Schauen wir in die Geschichte. Die Täter, die gründen zum Beispiel ein mit der eigenen Firma verbandeltes Unternehmen. Das kauft ihnen dann Produkte ab, schreibt gefälschte Rechnungen. Diese Umsätze und die daraus folgenden Gewinne, die schreiben sich die Täter in die Bilanz. Ganz simpel.
Aber dann fehlt doch Geld in der Kasse.
Genau, und das ist eben das Problem. Umsätze und Gewinne, die kann man ja erfinden, aber was am Ende dann auf jeden Fall fehlt, das sind die Einnahmen von diesen Geschäften. Bei gefakten Geschäften, da macht man keine Einnahmen, da fließen keine Euros. Experten nennen das dann den Cash, das Vermögen des Unternehmens, das fehlt. Und über genau dieses fehlende Vermögen sind in der Vergangenheit viele große Bilanzbetrüger gestolpert.
Ja, aber bei Wirecard ja zumindest lange niemand.
Anscheinend, ja. Der mutmaßliche Betrug, der geht nämlich laut offizieller Aussage der Münchner Staatsanwaltschaft seit 2015 mindestens. Wirecard hat es dem Verdacht der Ermittler zufolge geschafft, nicht nur Umsätze und Gewinne zu erfinden, sondern, Achtung, auch Vermögen, Cash. Und das wäre dann Bilanzbetrug 2.0.
Felix, das musst du genauer erklären.
Die Frage ist ja, wo liegt dieses fiktive Cash, dieses fiktive Vermögen? Genutzt wurden im Fall Wirecard offenbar sogenannte Treuhandkonten. Auf die kommen wir nochmal. Die waren in Singapur und Manila. In Wirklichkeit haben diese Treuhandkonten gar nicht existiert. Aber lange Jahre hat der Konzern sie und das darauf liegende fiktive Vermögen in seinen Bilanzen ausgewiesen. Und noch wichtiger, die Wirtschaftsprüfer, also die Experten, die das eigentlich checken müssten, die haben das akzeptiert. Ihre Rolle werden wir uns in der nächsten Folge noch genauer anschauen.
Die ersten Hinweise auf dieses Modell hat die britische Zeitung Financial Times herausgefunden, und zwar in Asien. Da hat die Journalistin Stefania Palmer den angeblichen Firmensitz einer blühenden Wirecard-Partnerfirma in Thailand aufgesucht. Ja, das Problem, die Firma gab es gar nicht, sondern da, wo sie hätte sein sollen, war ein Privathaus. Und die Familie, die dort lebte, die wusste leider gar nichts davon.
Ein wichtiger Hinweis, aber Thailand war ja nicht der Hauptschauplatz in unserer Geschichte, sondern Singapur. Dort war Wirecards Asienzentrale, von dort aus wurden die Töchter und Partner gesteuert. Und auch Jan Masalek hat Singapur häufig besucht.
Und dort gab es offenbar auch den ersten Whistleblower aus dem Konzern, der alles ins Rollen gebracht hat.
Anfang 2019 hat die Financial Times über seine Vorwürfe berichtet. Danach gab es dann auch schon Hausdurchsuchungen der Polizei in Singapur. Und die dortige Staatsanwaltschaft, die hat Ermittlungen aufgenommen wegen Bilanzfälschung und anderen Unregelmäßigkeiten in der Asienzentrale.
Und inzwischen hat die Zentralbank in Singapur einem wichtigen Unternehmen von Wirecard dort jegliche Geschäftstätigkeit untersagt und sie aufgefordert, alle Kundengelder zurückzuzahlen.
Also nochmal, das alles passierte an dem Ort, an dem knapp die Hälfte des angeblichen Konzernumsatzes von Wirecard generiert wurde. Es ging also schon 2019 um das Herz des Geschäfts. Und genau deshalb hat das damals international ziemlich viel Aufsehen erregt. Es hat zu einem Kurseinbruch geführt und Wirecard in den Fokus gebracht.
Naja, wenn auch nicht unbedingt bei den deutschen Behörden. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen.
Stimmt, anders als die Ermittler in Asien waren die ja nicht so aktiv. Weil diese Region auf jeden Fall Asien so wichtig ist für die ganze Wirecard-Geschichte, haben wir unseren Südostasien-Korrespondenten Matthias Peer befragt. Er sitzt in Bangkok und er kennt die Region genau.
Matthias hat schon vor dem Absturz kritisch die Asiengeschäfte von Wirecard unter die Lupe genommen. Im letzten Jahr, also im Herbst 2019, haben wir, das Handelsblatt, berichtet, dass die Wirtschaftsprüfer in Singapur die Freigabe der Bilanz der Tochter dort, also das Testat, verweigert haben.
Also eigentlich ein böses Vorzeichen. Wir haben mit Matthias über den Finanzplatz Singapur gesprochen. Wir haben ihn gefragt, was das für ein Ort ist, der alte Piratenhafen, was er heute darstellt. Ist er so etwas wie das London Ostasiens, die Finanzmetropole oder doch eher ein Hort für schmutzige Geschäfte und schmutziges Geld?
Ja, also diese schmutzigen Geschäfte, die gehören in Südostasien ja bei vielen Ländern eigentlich zum Alltag. In Singapur ist man da eher sehr stolz darauf, dass das Land eigentlich eine Ausnahme bildet. Also Korruption ist extrem selten und der Rechtsstaat, der gilt als sehr stark und sehr zuverlässig. Und ja, genau diese Reputation hat Singapur auch geholfen, dass viele ausländische Konzerne nach Singapur gezogen sind. Und das Land hat sich so zu einem der wichtigsten Finanzplätze in Asien auch entwickelt. Aber gerade mit Blick auf dubiose Finanzgeschäfte und auf Betrügereien, da hat sich zuletzt immer mehr schon auch die Frage aufgedrängt, ob der gute Ruf in Singapur wirklich so gerechtfertigt ist. Also in den vergangenen Jahren hat es sehr viele Finanzskandale gegeben, die auch in Singapur gespielt haben. Und das war nicht nur der Fall Wirecard.
Lass uns doch den Fall mal genauer anschauen. 2019 kamen die Berichte von der Financial Times. Da ging es schon um erfundene Geschäfte, um aufgeblähte Umsätze. Matthias, was ist da in Singapur vorgefallen?
In die globale Aufmerksamkeit ist Singapur in dem Fall ja Anfang 2019 gekommen. Da im Februar gab es dann eine Razzia der singapurischen Polizei in den Büros von Wirecard in Singapur. Und da hat die Finanzwelt eigentlich schon mitbekommen oder mitbekommen sollen auch, dass da schon etwas sehr, sehr Merkwürdiges vor sich geht. Die Polizei in Singapur, die hat sich seitdem relativ stark zurückgehalten, etwas über die Ermittlungen zu sagen. Diese Ermittlungen sind offenbar auch immer noch nicht abgeschlossen. Immer wenn wir bei Singapurs Polizei nachfragen, was jetzt mit diesem Fall passiert, sagen die Ermittlungen laufen noch und es ist nicht angemessen, da jetzt einen Kommentar dazu abzugeben.
Das Problem haben wir ja auch in Deutschland, ja. Jan Masalek, der Asienvorstand jedenfalls, der war ja oft in Singapur. Und ausgerechnet dort hat es ja dann aufgrund interner Whistleblower-Hinweise kein Testat der Wirtschaftsprüfer gegeben.
Da war natürlich schon sehr alarmierend, dass dann Wirtschaftsprüfer gesagt haben, sie geben einem ganzen Jahresbericht kein Testat. Also wir haben darüber im November 2019 berichtet und das war ein großes Alarmsignal. Die Wirtschaftsprüfer, die haben damals geschrieben, dass sie weder die Angemessenheit noch die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses feststellen können. Und sie haben auch geschrieben, dass sie keine ausreichende Erklärung für bestimmte Buchhaltungsunterlagen und Transaktionen erhalten haben.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Und dann soll es ja dort auch noch diesen Treuhänder gegeben haben in Singapur, der ja angeblich die fiktiven Milliarden verwaltet hat. Seine Firma hieß Citadel.
Der Geschäftsführer von Citadel, das war ein Unternehmen, das vorrangig damit beschäftigt war, bei Firmengründungen zu helfen. Dieses Unternehmen war dann auch involviert in sehr vielen Firmen, die offenbar Geschäftspartner von Wirecard waren. Der Geschäftsführer von diesem Unternehmen, der ist dann auch als Treuhänder von Wirecard in Singapur in Erscheinung getreten. Und das hat ihm jetzt auch erhebliche juristische Probleme gebracht. Er ist nämlich die erste Person in Singapur, die wegen ihrem Engagement in diesem Fall vor Gericht gekommen ist und angeklagt worden ist. Ihm wird vorgeworfen, dass er fälschlicherweise bescheinigt hat, dass es auf Konten in Singapur dreistellige Millionenbeträge gegeben hat, die er als Treuhänder von Wirecard verwaltet haben soll. Da sagen die singapurischen Justizbehörden, sie werfen ihm vor, dass das falsche Angaben war, die er gemacht hat, und da muss er sich jetzt vor Gericht deswegen verantworten.
Na, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Nicht nur Singapur ist ja im Fokus, sondern auch Manila, also die Hauptstadt der Philippinen. Ende 2019 hat Wirecard ja die 1,9 Milliarden Euro von Singapur nach Manila transferiert, angeblich, weil man den Kontakt zu Citadel verloren habe. Aber Matthias, die Philippinen, die gelten ja jetzt nicht gerade als erstklassiger Finanzplatz, oder?
Ja, man kann sagen, Manila ist eine extrem aufregende Stadt, ist eine total dynamische Metropole. Aber es ist auf keinen Fall ein globales Finanzzentrum. Normalerweise lassen sich Finanzkonzerne und Banken in Manila höchstens dann nieder, um Verwaltungstätigkeiten aus dem Backoffice auszulagern. Aber ja, mit einer Finanzmetropole hat Manila nicht viel gemein. Dass jetzt ein Bezahldienstleister kommt und einen erheblichen Teil seiner Geschäftsaktivitäten angeblich über einen philippinischen Partner laufen lässt, und dass man dann auch noch 1,9 Milliarden Euro an Treuhandgeldern ausgerechnet auf den Philippinen deponiert haben soll, das wirkte von Anfang an komisch. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Wenn man jetzt weiß, dass es da offensichtlich oder mutmaßlich zu illegalen Machenschaften gekommen ist, dann ist das vielleicht alles ein bisschen mehr erklärlich. Wie du ja sagst, Manila und die Philippinen sind ein anderes Land als Singapur und haben auch ein anderes Problem mit Korruption, mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit. Das hat auch der philippinische Finanzminister selbst eingesehen und eingeräumt. Der hat als Reaktion auf den Wirecard-Fall selbst gesagt, dass die Behörden im Prinzip einfach überfordert sind, auch kriminelle Machenschaften im Finanzzentrum aufzuklären und zu verfolgen. Und aus Sicht eines Betrügers macht das natürlich dann schon Sinn, dass man sich in ein Land begibt, in dem ja mögliche Betrügereien im Finanzsystem eher schlechter aufgeklärt werden als in anderen Ländern.
Ja, das ergibt dann wahrscheinlich Sinn aus Sicht der Täter. Matthias, du hast dich ja auch mit dem Treuhänder in Manila beschäftigt, der als letzter die 1,9 Milliarden Euro verwaltet haben soll. Sag mal, was war das denn für ein Typ?
Ja, ein durchaus spannende Persönlichkeit. Sein Name ist Mark Talentino und er war kürzlich sogar in der Politik tätig. Also der hat in der Regierung des aktuellen Präsidenten Rodrigo Duterte mitgearbeitet, bis es dann nach einer Meinungsverschiedenheit ist er dann aus dem Amt ausgeschieden und arbeitet seitdem wieder in seiner Hauptprofession als Anwalt. Und er war tatsächlich der Letzte, den Wirecard als Treuhänder von diesem Milliardenvermögen vorgeführt und aufgeführt hat. Er selbst sagt, er hat niemals etwas von 1,9 Milliarden Dollar oder Euro oder von anderen großen Beträgen von Wirecard gehört oder gesehen. Wie er es darstellt, hat man sich Anfang des Jahres an ihn gewandt und hat ihn nur damit beauftragt, Konten bei philippinischen Banken zu eröffnen, dort eine kleine Summe einzuzahlen. Also er sagte, man konnte sich ungefähr ein iPhone dafür kaufen von dem Geld, was man eingezahlt hat. Und er meinte, das wäre es gewesen, was seine Arbeit im Fall Wirecard anging. Wirecard jedenfalls hat das zumindest zeitweise anders dargestellt. Die haben ihn präsentiert als den Treuhänder von 1,9 Milliarden Euro, die, wie du ja sagst, dann nicht mehr auffindbar waren. Welche Rolle jetzt dieser philippinische Treuhänder hatte, ob er selbst dabei mitgeholfen hat, falsche Bescheinigungen auszustellen oder nicht, das ist alles ungeklärt, soweit ich weiß. Es ist zumindest auch nicht bekannt geworden, dass es gegen ihn eine Anklage gäbe. Also von dem her gilt für ihn absolut die Unschuldsvermutung. Und es ist durchaus sehr möglich, dass er da einfach nur in dieses Konstrukt reingezogen wurde, ohne dass er irgendwas davon wusste.
Wirecard hat ja jetzt nicht nur in Singapur mit einem Partner zusammengearbeitet, sondern auch auf den Philippinen. Die Firma dort wurde von einem Deutschen geführt, der schon viele Jahre eng mit Wirecard zusammengearbeitet hat. Den hast du dir auch angeschaut.
die Geschichte mit diesem Partner hat auch ein seltsames, tragisches Ende vielleicht. Der Geschäftsführer dieses Partners, offenbar deutscher Staatsbürger, der soll kürzlich eines natürlichen Todes verstorben sein. Da gibt es aber auch noch zahlreiche Fragen, was diesen Todesfall angeht. Und vermutlich ist da auch noch nicht das letzte Kapitel in dieser Geschichte erzählt.
Sagt Matthias Peer, unser Südostasien-Korrespondent. Felix, darf ich an dieser Stelle noch einmal kurz die Frage stellen? So wie ich das verstehe, muss ja durchaus auch ein Treuhänder das Geld auf einer Bank einzahlen.
Richtig.
Also müsste doch auch die Bank davon gewusst haben, oder nicht? Und dann hätten die Wirtschaftsprüfer ja auch einfach die Bank fragen können.
Ja, Ina, du stellst wie immer die besten Fragen. Über die Jahre hinweg, da haben die Wirtschaftsprüfer auch tatsächlich schöne Bankbestätigungen erhalten über die Treuhandkonten. Doch, das wissen wir heute, diese haben sie lange nicht direkt von den Banken eingefordert, sondern von den Wirecard-Treuhändern. Andere Prüfer sagen jetzt, das war ein schwerer Fehler. Zuerst kamen diese Bestätigungen von der OCBC Bank in Singapur.
Dann, als Wirecard Ende 2019 das Vermögen von Singapur nach Manila umgezogen hat, von der BDO und BPI Bank auf den Philippinen.
Ja, genau. Und das Problem war nur, diese Bankbestätigungen waren gefälscht, wie am Ende dann 2020 der Wirtschaftsprüfer EY herausgefunden hat. Und genau darüber ist Wirecard untergegangen.
Diese Geschichte von den gefälschten Bankbestätigungen ist ein Teil der Geschichte, von der man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass so etwas außerhalb eines Hollywood-Films überhaupt tatsächlich passieren kann.
Absolut. Und heute, ne, da ist klar, dass wahrscheinlich bestochene Bankmitarbeiter selbst diese gefälschten Bankbestätigungen erstellt haben. Das haben jedenfalls die beiden Banken in Manila zugegeben und sie haben auch eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern freigestellt. Jetzt wird's aber sogar noch wilder. Die EY-Spitze, die vermutet heute laut Medienberichten sogar, dass Jan Masalek die Prüfer in Manila am Ende sogar in eine gefakte Bankfiliale geführt hat. Ob das wirklich so war, das wissen wir jetzt natürlich nicht.
Genau, Felix, du sagtest, wir wissen es nicht. Aber alleine die Tatsache, dass ein großer deutscher Wirtschaftsprüfer überhaupt eine solche Vermutung äußert, das ist schon Wahnsinn.
Das stimmt. Und es gibt ja noch viele Fragen, denen sich EY stellen muss.
Genau, aber machen wir weiter auf der Spurensuche. Manila und Singapur waren zwei wichtige Schauplätze, an denen diese Wahnsinnsgeschichte spielt, weil dort die beiden wichtigsten Geschäftspartner saßen, Zenio in Singapur und Peizi in Manila, also die Firma, bei der der Chef so kürzlich verstorben ist, wie Matthias gerade sagte. Aber Wirecard hatte noch einen dritten wichtigen Standort in Dubai.
Stimmt, da gab es nämlich den dritten ausländischen Partner, der laut den FT-Recherchen zusammen mit den beiden anderen in Manila und Singapur das Zentrum der mutmaßlich erfundenen Geschäfte darstellte. Diese drei Auslandsgesellschaften, deren Führung war übrigens häufig mit Wirecard verbandelt. Und die haben eben dann wohl auch die Umsätze erfunden. Alalam, so heißt der dritte Partner in Dubai, der war Wirecards wichtigster Geschäftspartner in den vergangenen Jahren.
Und über den haben wir mit unserem Korrespondenten für den Mittleren Osten Matthias Brückmann gesprochen. Dem sind da schon sehr früh Sachen seltsam vorgekommen, und zwar nicht zuletzt, weil Alalam angeblich nur eine Handvoll Mitarbeiter hatte. Matthias, du hast über die Tochtergesellschaft Alalam von Wirecard recherchiert. Was ist dir da aufgefallen?
Ich fand ganz interessant, Alalam Solutions saß nicht, wie man eigentlich erwarten könnte als Finanzdienstleister eigentlich in diesem Dubai Financial Center, sondern sie saßen in dem neu gebildeten Stadtteil Internet City. Ein relativ schäbiges Gebäude. Interessanterweise gibt es in Dubai über das Magazin Arabian Business unglaublich viel Berichterstattung über Startups. Und wenn man sich damals, bevor die sozusagen sich da verabschiedet haben oder die Grätsche gemacht haben, die Website angeguckt hat von denen, haben die ja wahnsinnig viel darauf abgehoben, dass sie ganz neue Zahlungssysteme haben und sich gelobt als eins der besten Zahlungsgateways in Dubai und so weiter und so weiter. Aber es gab keinerlei Berichterstattung über dieses Start-up. Das fand ich schon damals sehr merkwürdig.
Ja, interessant. Aber sag mal, warum ist Wirecard eigentlich überhaupt nach Dubai gegangen?
Dubai bietet natürlich generell erstmal für alle Unternehmen im Regelfall Steuerfreiheit an, vor allen Dingen auch Einkommenssteuerfreiheit. Das heißt, du kannst Leute einstellen, ohne denen Einkommenssteuer bezahlen zu müssen, weil sie die privat auch nicht abführen müssen. Was man in Dubai braucht, ist eine Lizenz, die kostet Geld, aber du hast nicht unbedingt ein Steuersystem. Die haben ja erst vor kurzem überhaupt Mehrwertsteuer eingeführt. Das ist sozusagen schon mal generell interessant. Und Ich bemerke mit wachsendem Unmut, dass immer mehr dubiose Firmen nach Dubai gehen.
Ja, Felix, offenbar war Dubai also attraktiv genug für Wirecard.
Das stimmt. Man könnte vielleicht sogar sagen, Al Alam war der Prototyp für Wirecards dubiose Geschäfte. Dubai war der erste Auslandsstandort des Konzerns und auch der erste, der in Teilen wieder dicht gemacht wurde. Im Nachhinein hätte man da schon einiges erahnen können.
Das müssen wir erklären, Felix.
Naja, Markus Braun, der wird ja 2002 Vorstandschef von Wirecard. Und 2004 schon arbeitet man mit einem Partner zusammen, der noch wichtig werden wird und später zu einer Konzerntochter. Die Firma, die heißt Card Systems, FZ, LCC mit Sitz in Dubai. Über viele Jahre hinweg war diese Firma ein wichtiger Partner für Al Alam. Und im Mai 2020,
also gut 4 Wochen vor dem Untergang von Wirecard,
ist zum einen Al Alam liquidiert worden, angeblich eine interne Entscheidung des Partners. Und zum anderen sind die beiden Dubai-Gesellschaften Wirecards, eine davon eben die Card Systems, zusammengelegt worden. Diese sonderbaren Schritte, die waren kaum mehr zu erklären. Das haben mir damals sogar Topmanager gesagt, dass sie diese Manöver fast zur Verzweiflung getrieben haben.
Der Dubai-Statthalter Oliver Bellenhaus hat sich dann sogar entschlossen, auszusagen, ist dann eigentlich als Zeuge nach Deutschland gekommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft und ist der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft.
Ja, und damit sind wir dann wieder bei Markus Braun und Jan Masalek. Sie und auch andere Topmanager könnte Bellenhaus' Aussage und sein Wissen aus Dubai für lange Zeit hinter Gitter bringen.
Und das bringt uns wieder zurück zur Frage, warum haben Sie das gemacht? Was war Ihre Motivation? Ging es Ihnen ums Geld? Wollten Sie reich werden?
Was Ihnen ja dann im Zweifel auch nichts mehr nützt. Offen bleibt ja auch die Frage, haben Markus Braun und Jan Masalek echtes Geld beiseite geschafft? Braun selbst hat ja bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vermutet, dass ein großer Kriminalfall vorliegt.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Ja, Felix, wie du schon sagst, es ist offen, ob und wenn ja, was Markus Braun und andere zur Seite geschafft haben. Manche spekulieren, dass gerade Jan Masalek und Markus Braun viel an ihren eigenen Aktienanteilen verdient haben. Oder schlimmer noch, dass manche Insider vielleicht sogar auf Kurseinbrüche wie die Shortseller gesetzt haben und so noch ordentlich verdient haben, als die Firma Richtung Untergang steuerte.
Indem sie zum Beispiel von Aktienkursverlusten profitiert haben.
Okay, dann lass uns vielleicht erst nochmal versuchen zu erklären, womit die beiden denn überhaupt echtes Geld hätten verdienen können.
Also Wirecard ist ja, wie schon erklärt, immer stark gewachsen. 2018 hat der Konzern laut eigener Darstellung 125 Milliarden Euro an Transaktionen abgewickelt. Heute wissen wir, wahrscheinlich war es nur die Hälfte, aber sei es drum. Darunter waren vor allem Kreditkartenzahlungen. Die sind ja stark gewachsen, immer mehr Menschen zahlen ohne Bargeld. Und dieses starke Wachstum, das hat Wirecard angetrieben. Wie immer bei Wirecard war es zweistellig. Und mit dem steigenden Umsatz ging es auch mit dem Aktienkurs nach oben.
Ja, und davon haben dann auch die Manager profitiert. Zumindest erstmal auf dem Papier. Und zwar, weil sie Aktien am Unternehmen hielten. Ja, und je mehr Leute an den Erfolg eines Unternehmens glauben, desto mehr kaufen die Aktie, desto höher wird der Preis und desto mehr Geld kann man verdienen, wenn man seine Aktien wieder verkauft.
Und noch vor einem Jahr sollen die Aktien, die Markus Braun persönlich gehört haben oder über seine Beteiligungsgesellschaft, rund 1,2 Milliarden Euro wert gewesen sein. Er hat demnach 7% der Anteile an der Firma gehalten.
Selbst kurz nach seinem Ausscheiden als CEO und kurz vor der Insolvenz war sein Aktienpaket noch viel Geld wert. Markus Braun hatte Ende Juni einen großen Teil seiner Aktien verkauft und die waren, obwohl der Aktienkurs da ja schon deutlich gesunken war, immerhin noch 155 Millionen Euro wert.
Allgemein bekannt ist, schon vor Jahren hatte Braun einen Teil seines Aktienpakets bei der Deutschen Bank hinterlegt und dafür einen großen Kredit erhalten in Euro.
So viel also zum Thema, wie man echtes Geld bekommt, wo vielleicht zu wenig echter Wert ist.
Genau, früher ist er ja gerne im Privatjet geflogen, das behaupten zumindest Insider. Und am Ende, da hatte er mindestens 4 Immobilien, die ihm aber mittlerweile nicht mehr ohne weiteres zur Verfügung stehen. Die Staatsanwaltschaft München, die hat seine Häuser in Wien, in Kitzbühel und in Saint-Tropez am Mittelmeer arrestiert, heißt die Schlüssel einkassiert. Und mehrere Anwälte, die haben schon Arrestbeschlüsse gegen sein Privatvermögen erwirkt.
Und was ist mit Jan Masalek?
Tja, hier gibt es den Verdacht, dass er sich auch auf krummem Weg bereichert hat. KPMG zumindest, also der Sonderprüfer bei Wirecard, der vermutet in einem Zusatzbericht, der gerade bekannt wurde, dass Wirecard-Insider sich in Indien bereichert haben könnten. Da hat Wirecard vor einigen Jahren für rund 340 Millionen Euro eine Firma gekauft, die kurz davor ein gutes Zehntel wert war. Matthias Peer, unser Südostasien-Korrespondent, hat auch dazu recherchiert.
Seltsam an dem Fall war, dass Wirecard die Firmen nicht direkt von den langjährigen Eigentümern gekauft hat, sondern von einem dubiosen Fonds mit dem nicht besonders originellen Namen Emerging Markets Investment Fund. Dieser Fonds hatte diese indischen Firmen nur kurz vor der Transaktion mit Wirecard selbst gekauft, und zwar für einen Bruchteil, der dann später bezahlt worden ist, wohl waren das so ungefähr rund 40 Millionen Euro. Und dann nur ein paar Wochen später hat dieser Fonds an Wirecard die Firmen weitergereicht und dabei hunderte Millionen Euro an Gewinn offenbar gemacht. Was mit diesem Geld passiert ist und wer hinter diesem Fonds gesteckt ist und immer noch steckt, das ist bis heute unbekannt.
Also könnten sich Insider gut in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, so zumindest eine Theorie. Und das Einlassen mit Wirecard, das war auch für andere Akteure lukrativ.
Genau, denn der Spur des Geldes wollten vielleicht auch andere folgen. Einige vermuten, dass Geheimdienste sich von den vielen Informationen rund um Geldflüsse von Wirecard vielleicht Einsichten erhofft haben. Und vielleicht brauchten sie auch Kreditkarten.
Wirecard jedenfalls hat angeblich Kreditkarten für Nachrichtendienste ausgestellt. Das hat zumindest Jan Masalek behauptet.
Aber unabhängig vom Geld, vielleicht war diese Connection auch eine Art Lebensversicherung?
Zumindest offenbar für Jan Masalek. Er sagt ja sogar selber, er habe mit vielen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Immer wieder hat er sich gebrüstet, wie gut seine Beziehungen sind. Zum Mossad, zur CIA, nach Russland, zu anderen Diensten.
Aber, und das ist ja auch unser Mantra, in diesem laufenden Fall muss das natürlich noch untersucht werden.
Zum Beispiel im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags. Der ist ja jetzt gestartet und einer der Treiber dahinter ist Fabio De Masi von der Linkspartei. Er ist Finanzexperte im Bundestag und hat sich Wirecard als einer der ersten Abgeordneten schon früh kritisch angeschaut. Im Finanzausschuss, da hat er auch schon einmal die Geheimdienst-Connections von Wirecard hinterfragt. Wir haben ihn gefragt, welche Rolle die Geheimdienste im Fall Wirecard gespielt haben und was hier aus seiner Sicht noch aufgeklärt werden muss.
Es muss eine ganze Menge aufgeklärt werden. Ich kann das leider momentan noch nicht seriös beantworten. Es ist so, dass aus meiner Erfahrung heraus, auch mit dem Thema Geldwäsche, Nachrichtendienste immer wieder auch in diesem Bereich aktiv sind, weil sie Tarnfirmen aufsetzen für bestimmte Operationen. Und das klingt jetzt alles nach Räuberpistole oder Netflix-Serie, aber das sind gängige Praktiken in diesem Bereich. Und das ist auch eigentlich kein Geheimnis. Das Problem ist, dass die Bundesregierung bisher sehr klar und eigentlich auch ohne Hintertür sagt, es habe keine Zusammenarbeit deutscher Nachrichtendienste mit Wirecard gegeben. Und sie sagt auch, es habe keine Erkenntnisse beispielsweise über Masalek gegeben, genauso wie sie sagt, es gebe bisher keine Erkenntnisse, dass er sich etwa in Russland aufhält, wie es ja auch berichtet wird. Das Problem ist, dass sich die Bundesregierung ein Hintertürchen offen hält, denn als wir gefragt haben, auch konkret mit Bezug auf den Handelsblattartikel, ob es denn Ausstellungen von Kreditkarten gab, zum Beispiel für deutsche Nachrichtendienste durch Wirecard, da hat das Kanzleramt geantwortet, dass sie das weder bestätigen noch dementieren können und auch nicht offen beantworten könnten, weil dies Rückschlüsse auf die Arbeitsweise deutscher Nachrichtendienste zulässt. Ich habe dann nochmal nachgefragt und gefragt, angenommen Wirecard hätte auch im vollen Wissen für Nachrichtendienste Kreditkarten ausgestellt, würde die Bundesregierung dies als eine Form der Zusammenarbeit von Wirecard und Nachrichtendiensten werten? Und das hat das Kanzleramt verneint. Das heißt, wenn wir das Kanzleramt fragen, gab es eine Zusammenarbeit deutscher Nachrichtendienste mit Wirecard und sie das verneinen, heißt dies nicht zwingend, dass es zum Beispiel nicht die Ausstellung der Kreditkarten gab. Und vielleicht ist die Definition von Zusammenarbeit, die das Kanzleramt hat, eine andere als Sie oder ich die hätten. Und deswegen tappen wir dort wirklich noch im Dunkeln.
Spannend. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich denn eigentlich aus dem Untersuchungsausschuss?
Wir hoffen, dass wir jetzt auch mit dem Untersuchungsausschuss dort mehr Licht reinbringen können, dass wir auch bestimmte Dokumente anfordern und auch den Zugang erzwingen können. Ich hielte es für höchst plausibel, dass die deutschen Nachrichtendienste oder andere Nachrichtendienste Wirecard genutzt haben. Denn wenn ich dort so einen Freak habe wie Herrn Masalek, so einen Charakter, der quasi damit geprahlt hat, der wahrscheinlich jeden Nachrichtendienst sich angedient hat, den er nur auftreiben konnte, dann ist es doch sehr plausibel, dass die Russen, die Five Eyes, also die westlichen Geheimdienste, wer auch immer, natürlich an diesen Datenschatz zugreifen wollten. Finanzdaten zum Beispiel abschöpfen, um auch besser Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zum Beispiel in spannenden Drittmärkten, sagen wir mal der Türkei oder so, nachvollziehen zu können. Und ich halte das für höchst plausibel. Wenn ich Geheimdienst wäre und ich hätte so einen Typen wie Masalek, würde ich auf dieses Angebot wohl kaum verzichten. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo wir stärker nachgucken müssen.
Sehen Sie da noch weitere problematische Verbindungen?
Es ist doch sehr auffällig, dass sich eben der ehemalige Geheimdienstkoordinator für Masalek verdingt. Und da gibt es auch etwas, was wichtig ist. Der ehemalige Geheimdienstkoordinator Fritsche hat ja zuvor für den österreichischen Verfassungsschutz gearbeitet, beziehungsweise für das Innenministerium. Und die beraten bei der Reform des Verfassungsschutzes, und zwar unter einem FPÖ-Innenminister, Herrn Kickel. Und das ist genau das Umfeld von Masalek gewesen. Und ich finde es doch einigermaßen erstaunlich, dass das Kanzleramt kein Problem damit hat, wenn ein deutscher Geheimnisträger für einen anderen Staat bei der Reform der dortigen Geheimdienste berät und sein geheimes Wissen aus Deutschland mit einbringt und dann auch noch für einen Innenminister, der doch politisch sehr fragwürdig ist und hinterher als Lobbyist für Wirecard aktiv wird. Und wir haben auch gefragt, ist das denn überhaupt beamtenrechtlich zulässig? Und da hat das Bundeskanzleramt geantwortet, beamtenrechtlich hätten sie das jetzt geprüft. Das haben sie wohl auch erst kürzlich gemacht. Und das sei aus ihrer Sicht unproblematisch. Sie hätten Herrn Fritsche aber auf seine moralischen Verpflichtungen hingewiesen. Ich bin seit dem Wirecard-Skandal immer weniger überzeugt, dass der Hinweis auf moralische Verpflichtungen tatsächlich in der Politik besonders ernst genommen wird.
Herr De Masi, ich frage Sie jetzt mal gerade heraus, auch wenn wir es natürlich noch nicht wissen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Jan Masalek für Geheimdienste gearbeitet hat? Schließlich hat er sich selber damit gebrüstet.
Ich bin davon überzeugt, denn wer sich anguckt, was Masalek, wir kennen ihn ja vor allem aus Schilderungen von anderen Menschen, für ein Typ war. Ich glaube, Herr Holtermann konnte ihn einmal persönlich treffen. Ich habe ihn nie getroffen, aber was das für ein Typ war, also die ganzen Geschichten, er hätte Sushi von Frauenkörpern gegessen und er hätte dieses oder jenes gemacht, er hätte eine Trump-Figur in seinem Büro stehen gehabt, dann ist es ein Typ, der das, glaube ich, aus ganz freien Stücken gemacht hat. Und vielleicht hat das den angenehmen Nebeneffekt gehabt, dass man ein Stück weit auch die zwielichtigen Operationen von Wirecard besser abdecken konnte. Ich bin der festen Überzeugung, dass er sich Nachrichtendiensten angedient hat. Und wenn man sich einem Nachrichtendienst andient, in einer solchen Position für einen deutschen börsennotierten Konzern, in einer Führungsposition, dann wird jeder Nachrichtendienst der Welt gerne zugreifen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich da tätig war. Er hat ja auch sehr fragwürdige politische Auffassungen wohl vertreten. Und ich glaube, dass er gerade jemand war, der das auch gesucht hat, der nach Abenteuer gesucht hat in seinem Leben. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass die Nachrichtendienste ein solches Angebot nicht wahrgenommen hätten.
Sagt Fabio De Masi, Finanzexperte aus dem Bundestag. Ja, und diese Nähe zu den Nachrichtendiensten, die könnte Jan Masalek nun vielleicht sogar helfen.
Laut unseren Handelsblatt-Recherchen hält sich Masalek ja jetzt in Russland auf. Dazu habe ich noch einmal mit unserem Kollegen Matthias Brückmann gesprochen. Matthias, wieso vermutest du Jan Masalek in Russland?
Weil mir das Leute erzählt haben, die ich gut kenne, die selber gute Drähte zum Geheimdienst im Russischen haben und die eben auch Draht und direkten Kontakt zu Herrn Masalek haben. Und deshalb gehe ich davon aus, diese Leute kenne ich sehr, sehr lange, mit denen arbeite ich auch sehr lange zusammen und sehr vertrauensvoll, dass die Information, die ich darüber bekommen habe, stimmt.
Matthias, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Masalek tatsächlich in Russland lebt, würde er denn da eigentlich gut leben?
Davon gehe ich aus. Mir ist erzählt worden von Menschen, die ich gut kenne und die aber auch Herrn Masalek kennen,
dass er vom Geheimdienst auf ein Anwesen westlich von Moskau gebracht worden sein soll. Und dort stünde er unter Beobachtung des Geheimdienstes, des Auslandsgeheimdienstes SWR. Das gibt ihm zumindest die Sicherheit, dass Leute, die ihn suchen und vielleicht irgendwie in andere Länder bringen wollen, nicht an ihn rankommen.
Sagt Matthias Brückmann. Ja, was heißt das jetzt eigentlich? Heißt das, Masalek bleibt für immer sicher in Russland, trotz eines internationalen Haftbefehls? Ich habe dazu auch nochmal Sebastian Fiedler befragt, den Chef des Bundes deutscher Kriminalbeamter. Ich wollte wissen, ob es für deutsche Ermittler nun gar keinen Weg mehr gibt, an Masalek heranzukommen. Ob dafür am Ende Kanzlerin Merkel Präsident Putin beknien muss.
Ja, der Kontext, den Sie aufgemacht haben, der ist prinzipiell schon richtig. Also ich will allerdings vorwegschicken, dass ich mich nicht so gerne immer in laufenden Ermittlungen an solchen Spekulationen, die über die Medien laufen, beteiligen. Aber im Prinzip müssen Sie das so sortieren. Wir bewegen uns in einem Rechtshilfegefüge und wir haben mit manchen Staaten Rechtshilfeübereinkommen. Wir haben in der Europäischen Union ein ausgeklügeltes Regelwerk, was unterhalb des Schengener Durchführungsübereinkommens liegt. Und wir haben im internationalen Bereich viele Staaten, mit denen wir überhaupt keine Übereinkommen haben. Das heißt, wir sind da auf diplomatischen Wege angewiesen. Und das ist exakt der, den Sie angesprochen haben. Der wäre entweder Heiko Maas oder die Kanzlerin gefragt, zumindest das ihr ihnen jeweils unterstehende Ressort, um Unterstützung von dem jeweils ausländischen Staat zu erbitten.
Fakt ist, es gibt einen internationalen Haftbefehl, aber dass Merkel Putin dazu angerufen hat, das ist zumindest öffentlich nicht bekannt. Es bleibt also alles ziemlich geheimnisumwittert.
Was aber zunehmend weniger geheimnisvoll ist, ist der Umgang der Wirtschaftsprüfer mit Wirecard. Da hat es ja nun jahrelange Hinweise gegeben, dass da was nicht stimmen kann, aber EY hat 10 Jahre lang Testate ausgestellt, also alle Konzernbilanzen abgesegnet. Aber das werden wir uns dann in der nächsten Episode genauer ansehen.
Der bekannte Investor Frank Thelen, bekannt aus der TV-Show Höhle der Löwen, der war ja auch in Wirecard investiert. Und er ist nicht der Einzige, der dabei viel Geld verloren hat und auch die Wirtschaftsprüfer kritisch sieht.
Und dann wird er wirklich 10 Jahre lang attestiert und so offensichtlich betrogen, dass man nicht mal weiß, ob es irgendwo ein Konto gibt. Und heute EY immer noch Testate geben darf, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also das ist wieder dieses, entweder weil alle auch ja ehrlichen Unternehmen diese Bürde auf sich nehmen und diese Kosten und diese Zeit und dann so ein frappierender Fehler passiert ist oder Blindheit oder was immer es von denen war, aber es war ja nicht okay. Es war ja nicht, dass das so geschickt war, dass man das hätte gar nicht sehen können, sondern wenn man das prüft, war das ja anscheinend schon sichtbar, dass da Betrug ist.
Sagt Frank Thelen. Warum die Wirtschaftsprüfer Probleme nicht früher gemerkt haben, das werden wir in der kommenden Folge anschauen.
Du sagst es schon, Felix. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen.
Mehr dazu, wie Sie uns erreichen, steht in den Shownotes.
Und wir sagen Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Miko Fecke von Professional Podcasts. Und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Immer die neueste Folge finden Sie alle 2 Wochen bei Podimo und beim Handelsblatt.
Wir sagen jetzt Tschüss und bis zur nächsten Episode des Falles Wirecard.
Ich bin Felix Holtermann.
Und ich, Ina Karabas. Und wir sind vom Handelsblatt.